Übersetzung. Obwohl im Bewusstsein fortgeschritten, blieb König Puranjana zunehmend von Illusionen überwältigt. Mit seinem Kopf auf dem Kissen der Arme seiner Frau liegend. Auf diese Weise betrachtete er Frauen als das Endziel seines Lebens. Überwältigt von der Erscheinungsweise der Unwissenheit, konnte er die Bedeutung von Selbstverwirklichung, der Erkenntnis seines Selbst und der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht verstehen. Erläuterung. Das menschliche Leben ist eindeutig für Sinnbefriedigung bestimmt. Ich wollte mal sehen, ob ihr zuhört. Erläuterung. Das menschliche Leben ist für Selbstverwirklichung bestimmt. Uli hat es gemerkt. Danke, Uli, du hast uns heute überzeugt. Zunächst einmal muss man sein eigenes Selbst erkennen, das in diesem Vers als Nijam beschrieben ist. Dann muss man die Überseele oder den Paramatma, die höchste Persönlichkeit Gottes, verstehen oder erkennen. Wenn man jedoch zu sehr an materiellen Dingen haftet, hält man eine Frau für sein Ein und Alles. Das ist das Grundprinzip materieller Anhaftung. In solch einem Zustand kann man sein eigenes Selbst oder die höchste Persönlichkeit Gottes nicht erkennen. Im Srimad Bhagavatam heißt es daher: Mahatsevam dvahuahur vimuktes tamodvaram yoshitam sangisangam. Wenn man mit Mahatmas oder Gottgeweihten Gemeinschaft hat, öffnet sich der Pfad der Befreiung. Wenn man aber zu sehr an Frauen oder an Menschen angehaftet ist, die von Frauen abhängig sind, das heißt direkt oder indirekt an Frauen anhaftet, öffnet sich der Tamodvaram oder das Tor der dunkelsten Region höllischen Lebens. König Puranjana war eine große Seele, hochintelligent und sein Bewusstsein war fortgeschritten. Aber weil er zu sehr an Frauen angehaftet war, wurde sein gesamtes Bewusstsein bedeckt. In der heutigen Zeit ist das Bewusstsein der Menschen zu sehr durch Wein, Frauen und Fleisch bedeckt. Folglich sind die Menschen völlig unfähig, irgendwelchen Fortschritt in der Selbsterkenntnis zu machen. Der erste Schritt der Selbsterkenntnis besteht darin, zu erkennen, dass man spirituelle Seele und vom Körper verschieden ist. Auf der zweiten Stufe der Selbsterkenntnis kommt man zu dem Verständnis, dass jede Seele, jedes individuelle Lebewesen ein winziger Bestandteil der höchsten Seele, des Paramatman oder der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Mamo mama evam so jiva loke jiva bhuta sanatana Manasangstanindriyani Prakritistanikarshati. Die Lebewesen in dieser bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. weil sie ein bedingtes Leben führen, kämpfen sie sehr schwer mit den 6 Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. Alle Lebewesen sind winzige Teile des höchsten Herrn. Unglücklicherweise ist es in der gegenwärtigen Zivilisation sowohl Männern als auch Frauen gestattet, von Beginn des Lebens an gegenseitige Zuneigung zu entwickeln, und aus diesem Grunde sind sie nicht imstande, auf die Ebene der Selbsterkenntnis zu gelangen. Sie wissen nicht, dass sie ohne Selbsterkenntnis den größten Verlust in der menschlichen Form des Lebens erleiden. Jetzt hört euch mal diesen Satz an. In seinem Herzen immer an eine Frau zu denken, bedeutet so viel wie, sich mit einer Frau auf eine kostbare Bettstatt zu legen. Das Herz ist die Bettstatt. Und es ist die kostbarste Bettstatt. Wenn ein Mann an Frauen und Geld denkt, legt er sich nieder und ruht auf den Arm seiner geliebten Frau oder Gemahlin. Auf diese Weise beschäftigt er sich zu sehr mit Sexualität und wird so für Selbsterkenntnis untauglich. Wir lesen noch einmal den Text von heute Morgen. Obwohl im Bewusstsein fortgeschritten, blieb König Puranjana zunehmend von Illusionen überwältigt. Mit seinem Kopf auf dem Kissen der Arme seiner Frau liegen. Auf diese Weise betrachtete er Frauen als das Endziel seines Lebens. Überwältigt von der Erscheinungsweise der Unwissenheit, konnte er die Bedeutung von Selbstverwirklichung, der Erkenntnis seines Selbst und der höchsten Persönlichkeit nicht verstehen. In diesem Text wird ein sehr interessantes Konzept des Krishna-Bewusstseins erläutert. Und dieses Konzept ist wirklich dieses, dass das, was wir in unserem Geist haben, tatsächlich eine Wirklichkeit darstellt. Wir sind es gewohnt in unserer westlichen Kultur, nur die Dinge als objektiv wahr zu halten, die außerhalb von uns selbst als Objekte da sind. Wie Kannen, Instrumente vielleicht, andere Menschen. In der spirituellen Wirklichkeit kriegen wir ein anderes Konzept von Objektivität. Und zwar ist das, was wir im Geiste haben, bereits ein Objekt. Es ist eine Wirklichkeit. Es ist objektiv da. Objektiv heißt, also es ist da als etwas anderes, zu dem wir jedoch eine Beziehung eingegangen sind, die uns prägt. Ja, wir haben in Chaitanya Mahaprabhus Lila eine sehr interessante Begegnung. Chaitanya Mahaprabhu ist dort eingeladen als Gast im Hause von Sarvabhauma Bhattacharya. Der Bhattacharya hatte ihm ein üppiges Festmahl mit vielen Präparationen gekocht. Und Chaitanya Mahaprabhu, der durch die Liebe Sarvabhaumas genötigt ist, sitzt also vor diesem Riesenplate und isst. In diesem Augenblick kommt der neidische Schwiegersohn Amoga hereingeplatzt und fängt an, auf Chaitanya Mahaprabhu zu schimpfen. Was bist du denn für ein Sannyasi, der hier der Völlerei frönt? Schau dir das doch mal an. So viele Sabjis, so viele Sweets, so viele, da zählt die Gerichte an, du bist gar kein Sannyasi, du bist ein Sinnenbefriediger. Savaboma Bhattacharya war gerade im Serven in der Küche inbegriffen, hörte plötzlich, wie seinem Lieblingsgast Chaitanya Mahaprabhu mit so unflätigen, an die Vulgarität hereinmessenden Worte, die die Nahrung, das Fies verdorben wurde, und sprang mit einem Stock zu Amoga, um ihn zu verprügeln, seinen eigenen Schwiegersohn. Aber Amoga war schneller und lief, während Savaboma lief ihm nach und konnte ihn nicht fassen. Dann blieb er stehen, kehrte zu seiner Frau zurück und seine Frau sprach den Fluch aus. Möge unsere Tochter eine Witwe werden. Ihre Tochter war verheiratet mit Amoga. Amoga bekam am nächsten Tag eine fürchterliche Erkrankung, Cholera. Da war noch kein Kraut gegen gewachsen in der damaligen Zeit. Und lag im Siechtum auf seinem Bett. Chaitanya Mahaprabhu hörte davon und ging zu Amoga hin, der dort in den letzten Zügen schon lag, und sagte: Amoga, du bist ein Brahmana. Wie konntest du es erlauben, dass Neid, grausamer Neid, in deinem Herzen gegenwärtig war? Wie konntest du das erlauben? Dann berührte der Herr mit seiner heilenden Hand die Brust von Amoga und sagte: Amoga, chant jetzt und steh auf, dir sei vergeben. Amoga wurde durch die Berührung des Herrn elektrifiziert, sprang auf und chantete und ihm ward vergeben, er war gesund. Hier finden wir im Chaitanya-Lila einen Hinweis darauf, dass das Herz tatsächlich ein Ort ist, wo man sich aufhalten kann. Er sagte nämlich, also eine Bettstatt ist, er sagte nämlich: Wie konntest du erlauben, dass an deinem kostbarsten inneren Haus, dass dort Neid sich niederließ? Das Herz ist das der kostbarste Bereich, den wir haben. Genau wie in einem Haus meistens das Schlafzimmer sehr wichtig ist. Ne? Man hat da Duftlampen drin, man hat da sein schönes Bett drin mit den tollen Bettdecke. Man hat da vielleicht noch Bücher drin zum zu schlafen, die man lesen will, bevor man zum Schlafen sich niederlegt. Ne? Und für die Haushälter haben sie da natürlich die heilige Kuh drin, Sexualität. Ne? Also das ist da das wichtigste Raum für die meisten Menschen, ne? Das Schlafgemach. Wir sind die Vodis, wir leben in Zurückhaltung und Askese. Ne? Aber für normalen Menschen ist das wirklich da. Da ist die Essenz des Lebens drin, im Schlafzimmer. Da ist der Preis für die ganze Abrackerei drin, nicht? Da kann man nicht, da lässt man meistens auch keine Fremden rein ins Schlafzimmer, weil es einem der wichtigste Ort ist. Ich rede jetzt von den normalen Menschen. Ja. Sind sie, leben sie ihr Eheleben. So das Herz wird mit einer solchen Bettstatt verglichen. Und das, was du in deinem Herzen hast, ist tatsächlich das, was du bist. Du musst sehr vorsichtig sein, was du im Herzen drin hast. Du musst sehr, sehr darauf Acht geben. Denn wir lernen auch, das, was du im Herzen im Augenblick des Todes trägst, wird dein nächstes Dasein ausmachen. Es ist so wichtig, was du im Herzen hast. Und es gibt ein interessantes Beispiel hierfür im Ramayana, im Rama-Lila. Dort gab es dort war der gelehrte spirituelle Meister der Devatas, Brihaspati. Brihaspati machte jeden Morgen eine Puja und brauchte dazu Blumen. Er hatte eine wunderschöne Nymphe, könnte man sagen, also ein Engelswesen, ein wunderschönes Engelswesen als Blumenmädchen. Die ging jeden Morgen los und pflückte Blumen. Eines Tages nun sah sie beim Blumenpflücken ein Gandhava, der absolut faszinierend eine Frau verführte und mit ihr Sexualität hatte. Und sie sah das und schaute dem zu. Das war ein unglaubliche, die sind ja sehr, sagen wir mal, bewandert in dieser Kunst der Sexualität. Das war ein unglaubliches Schauspiel sozusagen. Sie lebte im Zölibat und sah das und guckte total interessiert sich das an. Dann kam sie zurück. Brihaspati sagte: Ich nehme deine Blumen nicht. Werde zu einer Effin. Du hast das getan, was Affen machen. Da haben zwei Affen Sexualität und die anderen schauen sich das an. Das nennt man Voyeurismus. Du hast Sex in deinem Herzen gemacht und mir dann die Blumen gebracht, in diesem unreinigten Zustand. Geh, werde eine Elfin. Und so wurde sie zu einer Elfin. Das war alles natürlich eine besondere Aktivität, ein besonderes Lila. Denn sie empfing dann Hanuman und gebar Hanuman. Aber das war, was davor war. Das gleiche ging mit Renuka. Renuka, der Frau von Jamadagni und der Mutter von, ist hier Parivade? Parushuram. Ne? Auch sie sah, als sie Blumen schöpfte am Ufer des Flusses, ein solch erregtes Lustspiel und schaute das so an mit absolut, das war eine Einsiedlerin, die war da völlig überwältigt und schaute das zu, wie sich vielleicht im Westen jemand einen Film anschaut, mit interessanten Kriegsszenen oder was da immer ist. Ne? Und kam zurück und trug das im Herzen mit sich. Nicht? Und der Ehemann sah das sofort und sah dann für seine Frau eine Reinigung vor, sodass sie wieder normal wurde und das nicht mehr im Herzen hatte. So, hier bringt Srila Prabhupada den gleichen Punkt, dass unser Herz oder was wir in unserem Herz halten, eine objektive Wirklichkeit ist. Dass nämlich das, was dort gegenwärtig ist in unserem Herzen, uns auch prägt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ganz tief in uns drin und hat uns, das tragen wir da drin. Also im spirituellen Leben, das ist jetzt was ganz Wichtiges, was jetzt kommt, sind Aktivitäten sehr wichtig. Aber das, was wirklich von entscheidender Wichtigkeit ist, auch besonders auf einer fortgeschrittenen Stufe des Krishna-Bewusstseins, ist das, was in unserem Herzen getragen wird. Zu Anfang praktiziert ein Mensch natürlich hingebungsvolles Dienen in erster Linie, indem er seinen Körper einsetzt. Aber dann muss er dazu kommen, den Geist einzusetzen, das Zentrum aller Sinne, die Zentrale. Wenn man nicht den Geist Krishna bewusst macht und nur so aktiv ist, dann wird der Geist so unzufrieden sein, dass er wieder materielle Anhaftungen entwickelt an das, was früher war, und dann ist man plötzlich, dann sagt man, wie sagt man, auf Norddeutschland sagt man, dann hat man den Salat. Salat heißt, etwas ist daneben gegangen. Kennt ihr diesen Ausdruck? Jetzt hat man den Salat. In Süddeutschland ist das eine gute Sache, einen Salat zu haben, weil es frisch ist. Frisches Gemüse. Aber in Norddeutschland sagt man, jetzt hat man den Salat. Da ist etwas entsetzlich schief gegangen. Also es ist ganz wichtig, dass wir im hingebungsvollen Dienst dazu kommen, eine Festspeise im Herzen zu haben und nicht ein Salat. Also, zu Deutsch gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir den Geist einsetzen und beschäftigen. Der erste Schritt, um den Geist mit Krishna zu verbinden, ist eine unglaublich interessante spirituelle Übung. Erster Schritt ist, dass man, wenn man den Geist in Krishnas Dienst beschäftigen will und glücklich werden will, ist, dass man seine Hilflosigkeit vor Krishna anerkennt. I will say it in English, because our Anandini wants to know what is this. The first step really in engaging the mind in Krishna's service is to really acknowledge one's helplessness. Immediately we will note this down. Das ist wirklich der Punkt, die eigene Hilflosigkeit einzugestehen. Man nennt das, dass man das bedauert und eine Reue, ihr Regret zeigt. Durch dieses Bedauern wird ein total wichtiges emotionales Feuer in unserem Herzen entfacht, was sofort die Verunreinigung und Anhaftung ans materielle Dasein verbrennt. Ne? Aber wenn da kein Bedauern ist, I'm sorry, es tut mir fürchterlich leid, ich bin hilflos, ich komme nicht allein weiter, dann werden wir weiter ans materielle Leben haften. Bhakti Ratna, if you want to be enlivened in devotional service, you have to, it sounds so paradoxical, but you have to acknowledge your helplessness. Not just Bhakti Ratna, every one of us. I'm just saying, because Bhakti Ratna is suffering from a cold. This is terrible suffering. Please let us think about this. We will now hear about this in a work from our Sanatana Goswami. It's called Sri Sri Krishna Lila Stava. I will read this in English to you because it's sometimes very difficult to translate these things. But I will summarize it in the German language. Now it will become a little intense, my dear devotees. Fasten your seat belts, please. Si Krishna tava karunya mahim neme namo nama yomang nicham duracharam nitya papa, you understand this, huh? Eternally sinful ratam shatam ahotasya avastaya satam vivada shamimang tasmat stanadidam stanam matura mandalang shubham. O Shri Krishna, I offer my repeated obeisances to the wonder of your mercy. You took me, a fallen, wicked person, a cheater, always addicted to sinful ways, and lifted me from such depravity to an elevated state like that of your saintly devotees. You took me from the terrible place where I live and brought me to this most auspicious place, Goloka Dham, Mathura Mandala. In Deutsch etwa, O Shri Krishna, immer wieder bringe ich meine Ehrbietung dem großen Wunder dar, nämlich deiner Barmherzigkeit. Du hast mich aufgenommen von dem elendsten Schlammloch und mich auf eine Ebene gebracht, wo deine heiligen Devotis sich befinden. Ich bin doch ein gefallener, verruchter Betrüger, der noch immer süchtig ist an sinnvoller Wege. Du hast mich von dem schlimmen Ort, wo ich lebte, genommen und mich zu diesem glücksverheißenden Ort gebracht, Mathura Mandala. Und now Sanatana Goswami, who says, I'm so happy that you brought me to Mathura, says, why Mathura is so special. And I believe we can think, we as devotees of Radha Madan Mohan should understand why Radha Madan Mohan is so special. Sins cannot persist in Mathura, even those intentionally performed. In Mathura, liberation can be achieved in four ways, and you are always present. Here Sanatana Goswami describes the tremendous potency of a holy place. The holy place is that the sinful mentality in the heart goes away. You may have a sinful mentality here, but after some time you feel, this is not correct. Maybe you have personal experience of this. So, liberation can be achieved in four ways at a holy place. That is, a person who is born at a holy place is liberated, like Mandali is born here, and the children of Narayani and Rajendra are born here. A person who is initiated at a holy place Who's initiated? Bhakti Ratna is initiated. You will be liberated, Bhakti Ratna. Damayanti, are you also initiated here? Wow. Oli will soon be initiated. You should try to be initiated here, if possible. Ram Gopal can somehow manage this. Wouldn't it be nice, Kadamba Karana Maharaj, to spend a day in Golokadam? We can cook for you. Das musst du schon mal planen. Ne? Das muss schon geplant werden. Rechtzeitig. So those who are initiated at a holy place, those who are deceased at a holy place, like Goloka is died at a holy place, and those who are cremated in a holy place, they are guaranteed liberation from the cycle of birth and death. If we think of the wonderful way Goloka passed from this world, we have reason to believe that he is liberated. No? He was in a circumference of 10 kilometers. He was leaving his body. We have a strong feeling that he left for the spiritual world. So, then Sanatana Goswami continues to glorify Mathura or the holy place. He says the holy place is known as Madhura. Madhura means the sweet place. Yul Krishna, live here always, as if deposited by the force of your divine glories. Because this abode has all the wealth of your sweetness, it is called Madhura, the sweet place. The day before yesterday. Oh, Krishna, I don't know, maybe it was yesterday. I was working all the time. And it was already since 6 hours I was sitting and working and writing. And I always looked out of my window and there was a big hase, a big hare. His name is Hoppel. And Hoppel, who of you knows Hoppel? Have you seen him? He's a devotee. He was just enjoying his stay in Goloka Dham. You know, he was sitting just before my window and he just looked at me from time to time. Then he slept a little before my window. He rested, you know, like a human being, stretched all his four legs. And then he again got up. And he was totally enjoying his stay in Goloka Dham. He was just totally happy. And I was looking at him and said, Hopper, your life is perfect. You live at a holy place. And you don't have a crazy mind like me. You're just enjoying your stay. And I felt this Hopper is the most blessed of all the residents of Goloka Dham, because his mind is not in the material world. He's not creating any problem in his heart with material attachment. He's just being present here and now, you know. And I felt this Hopper will be liberated. He's just in the kingdom of Radha Madanmohan and he does not want to leave. Have you noticed? He's always there. He is always around Karuna Bhavan. He eats the flowers. This is not so nice, but he's a sadhu, what to do? If we can't chase him away. He's what to do? Just can let him stay. I will tell him. Maybe we can put some salt on one flower. But no, he's. Let him eat his flowers if he wants. He's our guest. We have to be kind to him. I was just thinking, oh Krishna, my mind is going here, my mind is going there. Why can't I just be happy like Hopal and just be there? It's an interesting thought, isn't it, Bhakti Ratna? We have made it. We are at a holy place here. The deities, Shalagam, Shilas are here. Krishna is residing. Why don't we just make our mind a little bit simple, please? So then he continues. I was stained by my past bad company. So you gave me the company of your most beloved Sri Chaitanya Dev in Nilachal. Ich war verunreinigt durch meine schlimme Gemeinschaft, aber du hast mir die Gemeinschaft von deinem geliebten Sri Chaitanya Dev in Nilachal, heißt Jagannath Puri, gegeben. You gave me the delight of seeing your blessed face as you sat on your chariot. Sanatana Goswami remembers the Ratha Yatra festival in Puri. Then you brought me back to this Vrindavan, the place of so many of your pastimes. The gopis have described Vrindavan's transcendental fame and qualities, and so have you. Hearing of these, even persons living far away attain love for you and become all auspicious. Mm-hmm. So then he writes about Vrindavan, and then he says that now, my Lord Krishna, you make your name appear from my mouth, and sometimes you allow me to remember your lotus feet in my heart. So, Sanatana Goswami is overwhelmed with gratefulness. He says, you somehow brought me to this holy place, and you somehow appear from my mouth when I chant, and sometimes you allow me that I meditate about you in my heart. In other words, there is what is called in Sanskrit a spurti, that is an appearance of the Lord within the heart. And he says, this is a miracle of your mercy. And then he says, even though my body is most lowly, please engage it in offering you these obeisances. Please protect me from all dangers and give me the treasure of devotional service to you. Your mercy is a great wonder, none different from you. It is pure eternity, knowledge and bliss. It can empower me to always remember and glorify you in pure love. It can obtain for me your loving sidelong glance. It can, your mercy can enable me to see you immersed in the company of the cows and the cowherd boys and girls. Thus, for a helpless person like me, It is the ultimate resort of all hopes. Your wonderful mercy is ancient and eternal, but also ever new and fresh. To your mercy again and again, I offer my obeisances forever. So here Sanatana Goswami says that the mercy of Lord Krishna has made all this possible. He says this mercy is identical with Krishna. This mercy can empower me to always remember and glorify you in pure love. And he says, to your mercy I offer my obeisances. So if a devotee, wenn ein Devotee in so eine dazu kommt, Sadanandi, in einer hilflosen Art und Weise sich an Lord Krishna zu wenden, dann kann es sein, dass Lord Chaitanya, dass Lord Krishna ihm seine Barmherzigkeit erweist, die alles möglich macht. Habt ihr euch einmal gefragt, Parivali Prabhu, was für eine Art von Barmherzigkeit du dir von Krishna wünschst? Das ist eine gute Frage, ne? Dietmar, was könntest du in dieser Stufe deines spirituellen Lebens für eine Barmherzigkeit von Krishna dir erwünschen? Eine gute Frage, das soll man nicht in der Öffentlichkeit preisgeben, das ist sicherlich etwas für Krishna. Dram Gopal, was für eine Mercy wünschst du dir von Krishna? Olli, was für eine Mercy? Arasamurti? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Was für eine Mercy? Sanatana Goswami hat sehr gut, schön über die Mercy gesprochen, die Krishna ihm erwiesen hat. Er hat gesagt, durch deine Barmherzigkeit bin ich an einem heiligen Ort gelandet. Ich bin erhoben worden auf die Stufe eines Devotis. Ich habe meinen geliebten Bruder Rupa Goswami wieder getroffen in Vrindavan. Und er spricht auch davon, dass die Barmherzigkeit des Herrn es ihm ermöglicht hat, zu chanten in großer Ekstase. Die Barmherzigkeit des Herrn hat ihn auch es möglich gemacht, dass Krishna aus seinem Munde kommt. Was für eine Mercy wollen wir haben? Es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden. Denn wenn wir diese Sache in unserem Herzen behalten, diesen Wunsch in unserem Herzen behalten, ist das eine objektive Wirklichkeit? Das ist eine Schöpfung, die da stattfindet. Der Prabhupada sagt, wenn ein Mensch immer an eine Frau denkt, vielleicht an das, was die Frau ihm angetan hat, oder der Mann ihm angetan, mein Mann war so schrecklich und garstig zu mir. Meine Frau ist so eine, und dann irgendwas anderes. Ne? Dann hat man das immer im Herzen. Das ist da, das ist gegenwärtig. Das ist immer da, das prägt uns das ganze Leben. Wir sind eigentlich nicht in Goloka Dham, wenn wir immer an diese weltlichen Dinge denken. Krishna, Krishna. Das ist, was wir lernen in diesem Text. Kinder, jetzt schaltet euch mich nicht so verblüfft an und denkt, das ist eine Spekulation. Das ist so. Das haben wir ja mit diesen Beispielen erzählt, von, die wir gegeben haben. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Ich möchte etwas zu morgen sagen. Morgen ist der Tag, wo wir sehr viel spirituellen Fortschritt machen können. Morgen ist der Tag, wo wir das Alte ersetzen können durch das Neue. Es ist der Pandava Nirjala Ekadasi. Und wir haben für morgen ein hochspirituelles Programm entworfen. Wir werden zusammen chanten morgen. Im Morgenprogramm. Ich weiß nicht, wie es klar. Wir haben heute. Ich habe heute zwei Predigerprogramme, eins in Frankfurt und eins in Wiesbaden. Aber wenn ich weiß nicht, vielleicht zurückkomme von dem Wiesbaden, aber ich will versuchen, morgen schon früh anzufangen zum Chanten mit euch. Dann haben wir eine Morgenvorlesung, wie gehabt, morgen früh, also zur Zeit. Und dann chanten wir noch weiter. Und dann haben wir, glaube ich, noch, haben wir zwei andere Vorlesungen noch oder wie viel? Ja, wir chanten ab 17 Uhr im Karuna Bhavan, haben wir auch gedacht. Und dann haben wir abends noch eine Abendvorlesung. Also ich gebe eine Morgenvorlesung und eine Abendvorlesung aus dem Werk Bhajan Rahasya, dem Geheimnis des Bhajans. Und wir werden den ganzen Tag chanten. Also ich denke, ihr solltet euch mal vornehmen, 64 Runden zu chanten, das ist nichts, wenn man morgens, es ist wirklich nichts. Und es ist ein unglaubliches spirituelles Gefühl, also unglaublich schön. Wer das aus zeitlichen Gründen nicht kann oder nicht so viel Spannung in seinem Herzen verspürt, also das er nicht machen möchte, gibt es hier auch kein Problem, dann haben wir morgens und abends eine. Das ist jetzt nicht, dass jeder das musste, sondern das ist jetzt. Wir haben nur gedacht, Saranandi hatte gedacht, warum machen wir nicht mal ein schönes spirituelles Programm? Wir werden jetzt im September auf der irgendwo eine Alm beziehen. In den Alpen wollte ich auch schon ankündigen. Und wir werden dann jeden Tag 64 Runden schalten für ein paar Tage. So Transformationskurs, spirituell. Ja. Eben. Ich dachte sofort an dich, Parivali Prabhu. Du hast du doch da so einen Blick auf die Alpen immer. Im Allgäu hat man doch schon, ne? Ja. Hast du nicht vielleicht sogar eine Idee, wo man sagt, wir wollen es in der Schweiz machen? Hast du Nee? Schade. Aber wir haben in Schweiz verschiedene Leute, die holen eine Schweizer Alpenhütte und dann sind wir da einfach für 5 Tage. Und es wird ganz angenehm gemacht, wir erzählen und bereiten die Devotees vor, dass die das gar nicht spüren, dass sie schon so lange da sind. So, was, jetzt schon? Jetzt bin ich doch gerade erst rein angefangen zu chanten. Ja. Kannst du... Zu hoch? Nö. Wir nehmen da Rücksicht auf dich. Kannst du bei Kanu Priya und Ananda Vadan, die suchen das, also die organisieren das, angeben? Ja. Okay. Das machen wir morgen. Versuch doch mal. Einfach heute frisch in die Koje, dass man zum Mangelartig aufsteht und dabei ist. Kann man sich ja ein Timing machen. Bisschen Timing und dann zack, ist man dabei. Ich würde mal vorschlagen, Saranandi, du kannst ja hier auf die Tür so einen Plan machen. Hängt schon? Super. Ja.
Ich habe noch mal die ganze Haushälterfrage, weil wir jetzt machen, wenn es gerade nicht so ganz klar ist. Also morgen ist Fasten. Null. Also weder Wasser noch irgendwo. Wie oder wie ist das jetzt nochmal genau zu verstehen?
Es ist so, morgen ist der Pandava Nirjala Ekadasi. Es heißt, dass Krishna, dass Bhima kein Ekadasi fasten konnte, weil er so hungrig war. Er wird derjenige mit dem Wolfsmagen bezeichnet. Der hat anscheinend so ein gutes Verdauungsfeuer gehabt. Der konnte ja ganze Ochsenkarnladungen auf einmal vertilgen. Ne? Der hat richtig heftig gegessen. Im Wald, als die im Exil waren, wurde alle Speise, die kam, aufgeteilt in 6 Portionen. Eine Portion bekam die 4 Pandavas und ihre Mutter und 5 Portionen bekam Bhima, weil er war so hungrig. Das war eine echte Notwendigkeit, das hatte nichts mit, das musste sein. Ne? Das war ein Riesen, ja, Bhima. Ne? Also, und weil er eben keine Ekadasi einhalten konnte, weil er so hungrig war, hat Krishna gesagt, okay, du kannst an einem Ekadasi essen, was du willst, aber eine Ekadasi im Jahr, da isst du nichts und trinkst auch kein Wasser. Das ist also der, und wenn du da das isst, also wenn du da nichts machst, dann machst du das wett, was du an anderen Sachen gemacht hast. So, seit der Zeit ist dieses Pandava Nirjala Ekadasi machen die Vodis, die Angst haben, dass sie vielleicht eine Ekadasi gebrochen haben. Also mir ist an diesem Jahr, habe ich auch wieder eine Ekadasi gebrochen. Wir wussten einfach beim Travel nicht, dass ein Tag eine Ekadasi war und dann haben wir Grains gegessen und so weiter. Und das machen dann die Devotees, weil das diese Ekadasi das gut macht. Aber ich möchte euch sagen, das war nicht zu Prabhupads Zeiten so. Das haben wir später nach Prabhupada entdeckt. So, wenn jemand das nicht möchte oder nicht so eingestellt ist, dann kann er morgen auch einen ganz normalen Ekadasi machen, wie er das sonst auch macht. Das okay, also es kommt jetzt nicht drauf an, aber aus, sagen wir mal, religiöser Sentimentalität mache ich den Ekadasi auch so, wie das so ist. Also das ist jetzt nicht, es ist nicht ein Muss, das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Du kannst dich entscheiden, wie du das machen willst. Ja, also ich finde immer, die Haltung vom Bhakti ist, auf Nummer sicher zu gehen. Also ich will auf Nummer sicher gehen in meinem spirituellen Leben. Wenn ich schon nicht alles so super mache, aber das mache, also das muss klappen bei mir, egal es sieht. Ne? Und also so denke ich. Es liegt also im eigenen Ermessen. Und bitte nicht, dass man sich minderklassig fühlt, wenn man denkt, nee, ich mache das so, wie ich das jeden Kreis mache. Wenn das dein Vertrauen ist, wenn das deine Bhakti ist, ist genauso gut. Es kommt, Bhakti ist dann ein individueller Weg, wie man das sieht. Eine individuelle Entscheidung. Überhaupt kein. Also es ist genauso gut, wirklich genauso gut. Kommt da darauf an, das ist das Gute bei der Bhakti und das natürlich sind manche Leute darüber verunsichert. Du musst selber sehen, wie du das zu Krishna, wie du dein Leben zu Krishna machst. Das ist deine Verantwortung. Krishna. Oder Dini, you also have a question? Or? No.
Changing force. Actually, that's a question. once a day is to change some things in life or qualities, some things that are not really favorable for devotional service, but fails in doing that. Is it the sign that there is no real regret in the person, or that, like, for example, I also think when we see an example of other devotees, advanced devotees, then because I want to be really very much either like that or follow the example that I fail in the process. And so is it a sign of not being really in the mood of?
It may not always be the sign. See, there's one important consideration here. If you practice bhakti or practice this Krishna consciousness, you must do so according to the level of your adhikar, that is your capabilities. And a fly may not be able to fly as high as Garuda, you know, or an eagle. It may not have the capability. That's one consideration. But it is a fact. When you really regret, you begin to change. Therefore, in religious history, it has often been seen that those who were the greatest sinners become the greatest saints. It has often been seen. In our movement also, we really have some wild people amongst us who are now very exalted devotees, who were really not very pious before they came to Krishna consciousness, but who really made a cut with their previous life due to regret. That is sometimes seen because it's such a strong force. Have you ever regretted something in your life where you really felt like, usually when it's really strong, then you leave what you have done before, baby. You don't want to touch that any longer. It's really over. Wenn man wirklich was bedauert, wenn es einem richtig so, wenn einem richtig so, why, you know, wenn man really ist, wenn das wirklich ein durchschüttelt, ne, dann ist es vorbei. It's such a fire. So, but coming back to your question, Anandini, I believe the reason why we are not always following up to our plans is because we are not enough alive. That is what I feel. We are not, we are somehow in a cloud. But as we become a little bit more devotionally alive, pray to Krishna, go to Krishna, request Krishna, you know, be a little malapersonalni, a little personal with Krishna, then it will be much easier. That's the reason I want to tell you in confidence. That's the reason why I give these seminars about emotions in Krishna consciousness. I have seen this in my own life. That it's very important for me to feel alive in Krishna consciousness. In Radhadish, I will give it in English. And there I think it, or in the Croatian summer camp, I will also give. The teacher always teaches what he needs to learn. Ein Lehrer lehrt meistens das, was er selber lernen muss. Das ist die nackte Tatsache. Das hören die Lehrer nicht so gerne. Aber so ist das nun mal. Sag ich was Rates zum Sachinanda zwar, wie gesagt. Alright. Noch ein. Is your question answered? Somewhat, not 100%, but. Mm-hmm. Yes, it's a different. Yeah. It may not be that you don't regret enough. It can be that because we are in the mode of goodness, we have a little bit more happiness in our life, and then we become bound by that mode of goodness. That can also be. I was thinking of this when you asked your question. A person who is in the mode of goodness can sometimes be bound by the results of goodness, that is the happiness. We feel too good. That's the ongoing problem of the demigods. They have this problem. Everything is there, they are in the goodness, and then they are not feeling the intense eagerness for Krishna consciousness. But you know, even the demigods sometimes are affected by rajas and tamas, then modern day people who are maybe a little in the mode of goodness are also sometimes affected. You know, you can't in Kali Yuga maintain a constant mode of goodness. There will be for sure passion and tama, and then you will suffer, and then this will increase your desire to do something to get out of this suffering situation. I'm thinking of a solution for you, Anandini. On Nrisimha Chaturdasi, Bhakti Tirtha Maharaj gave a very interesting lecture. And, you know, he's now with one foot in another reality already, and he speaks very, very directly. And he said, in the heart there are two dogs. They are fighting. Who will win? What he wanted to express is there are two sides in us, zwei Seiten. One is spiritually very eager. I remember one day I was in Croatia, and we just wanted to see the island Brač. And you had come all the way from Zagreb. Remember?
Yes, remember.
And we were, oh, the boat was almost leaving already, and there was Anandini. You had a grey jacket. You were running to the boat that I want to also be. There was a lot of eagerness was there. I could see that. There was a spiritual side, but of course there is another side in all of us. Polako, polako, slowly, slowly, gradually, gradually. So there are two dogs fighting in our hearts. I have the two dogs in my heart. Who will win? This is Bhakti Tirtha Maharaj's answer. the dog will win whom you give food. You understand? This is so auf den Punkt gebracht. Ne? You have to see, will you give food to your spiritual side or to your material side, Anandini? This is a solution. Hello? Kommt hier das Sarananda-Syndrom? Was ist in Ordnung, braucht man nicht zu erklären. Ja, das hat nichts mit. It's a private commentary. This is a question. I think that is the answer to your question. You can make a note. Two dogs are in the heart. So direkt, ne? So direkt gesagt. Parivadi und Sadhanani. Ja? Warum? Hat sich ergeben? Ja, was, wenn du willst, also du bist. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Oder? Wie bitte? Ach so, weil Parivadi Prabhu asked, why only women are mentioned. It is interesting that you asked this question, Parivadi Prabhu. Let me tell you how I deal with this. When I was reading this text, I think you're referring to the purport, isn't it? Ich kann mal jetzt in Deutsch, weil es in Deutsch ist, die Frage. Als ich das gelesen habe, ist in mir diese Frage auch aufgetaucht. Also es ist mir wirklich aufgefallen. Und ich sehe es einfach so, es ist eine bestimmte Art der Betrachtungsweise, die aber nicht das, was wir darunter sehen, impliziert. Ich möchte dir ein Beispiel geben. In der deutschen Sprache hat man lange gesagt, man hat immer von Mann gesprochen. Man spricht in verschiedener Weise über ein Thema. Man geht zum Essen. Und man hat nie daran gedacht, dass das ja eigentlich bedeutet, der Mann geht dahin. Wo bleibt denn die Frau? Man hat da nie gedacht, da ist man erst jetzt drüber bewusst geworden, dass man dies, man tut dies nicht, man tut das nicht, man macht das, dass man das eigentlich ersetzen müsste mit die Menschen oder etwas, was beide Geschlechter gerecht wird. Das ist erst seit 10 Jahren ist sich da ein langsames Bewusstsein stärker geworden, sodass das jetzt schon auffällt, wenn jemand immer mit man tut dies, man tut jenes. Und das ist einfach gesellschaftlich nicht mehr korrekt. Genauso wie man jetzt auch nicht mehr sagt, die teilen, ich kann zum Beispiel als Seminargeber am öffentlichen Seminar nicht sagen, die Teilnehmer, ich begrüße alle Teilnehmer zu diesem Seminar. Ich muss alle sagen, ich begrüße alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Seminar. Das wäre jetzt, ist jetzt sozial korrekt. Manchmal, weil wir sind uns darüber bewusst geworden im Laufe der Zeit. Aber vor 10 Jahren, als ich gesagt habe, ich begrüße alle Teilnehmer zu dieser Vorlesung, habe ich natürlich die Matajis mit einbezogen. Nicht? Aber das ist jetzt ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein ist gekommen. Und so ist auch Prabhupada, wenn er über Männer spricht, das impliziert automatisch die Umkehrung. Also dass, wenn eine Frau immer an einen Mann denkt, dann hat er den hat sie den Mann auf dem Bett statt ihres Herzens. Das impliziert das in der damaligen Zeit. Das ist einfach eine andere soziales Bewusstsein. Und mir ist das also auch aufgefallen, weil ich ja in der heutigen Zeit lebe und ich sage auch heute nicht mehr, dieses Mann gebrauche ich nicht mehr, man tut das, sondern ich versuche das zu spezifizieren und in den Artikeln, ich schreibe ja viele Artikel, schreibe ich immer er und im Bindestrich sie, weil ja, das Bewusstsein heute ist anders. Man muss das auch dann mit der Sprache richtig ausdrücken. Aber das, ich kann im Prabhupada eigentlich, das muss ich wirklich sagen, nicht den Geschlechterausschuss sehen. Es liegt natürlich, eine Sache ist, ich liebe Prabhupada und das heißt, er ist immer richtig. Also das, ich bin da auch ein bisschen, wenn man sagen würde, nicht hundertprozentig objektiv, will ich auch gar nicht sein. Das ist man in Liebe. Aber was immer angeführt wurde, ist, um Prabhupada da ins rechte Licht zu rücken, ist, wie er sich in der Wirklichkeit den Frauen gegenüber verhalten hat. Und das war absolut gentlemanly und absolut nice. Also manchmal ist er dafür auch kritisiert worden. Ich habe jetzt gerade gestern eine Geschichte erzählt, die ich euch noch schnell erzählen möchte. Also gelesen im Back to Godhead. Und zwar war Malati die Köchin von Srila Prabhupada in Mayapur. Für Prabhupada zu kochen bedeutete für sie, jeden Morgen loszufahren, mit den Rikscha-Fahrern sich rumzustreiten um den richtigen Betrag, mit den Bootsfahrern, die sie nach Navadvip gingen, sich rumzustreiten um den richtigen Betrag, für das Übersetzen über den Ganges, dann sich rumzustreiten mit den Gemüsehändlern um den richtigen Preis und dann gestresst nach Hause zu kommen, dann zu kochen für Prabhupada. Und jeden Tag hat Prabhupada, weil er in der Trainierstunde, in der Trainiermut war, sie berichtigt, die Sabji ist nicht richtig gekocht worden, das ist nicht richtig gekocht. Und da hat sie gesagt, ich anscheinend kann ich das nicht richtig für Prabhupada kochen, ich gebe den Service ab. Am nächsten Morgen kamen nun Prabhupads Gottbrüder. Und Prabhupads Gottbrüder, Und dann hatte sie, aber weil sie Prabhupada liebte, es immer weitergemacht, immer gekocht. Und dann hat sie ein Plate gekocht und hat Prabhupada gegessen und danach hat er gesagt, zu viel Salz. Und was er meinte damit, war nicht, dass die Speisen versalzen waren, sondern dass das Häufchen an Salz, was man so zum Nachsalzen benutzte, also wie Zitronen und so, dass da zu viel Salz da war. Es war zu viel Salz da, also hätte eine kleinere Menge genügt. Nun sagte Prabhupada, nachdem er gegessen hat, morgen kommen die Gottbrüder. Dann sagte Malati, die leben im indischen Kontext und da hat eine Frau sozial gesehen, ist das Ganze anders geregelt, die Geschlechterverteilung. Nicht? Und Malati sollte jetzt diese und jene Präparation kochen. Und Malati hatte schon gesagt, oh, da kommt jetzt was Großes auf mich zu, weil dann werde ich von ihm, Prabhupada empfängt seine Gottbrüder und seine Gottbrüder haben ihm schon gesagt, er sei zu oft mit Mataji Schülerin zusammen, er gibt ihnen die gleiche Stellung wie den Boys, wie den Jungen, nicht? Und okay, sie ging also los, kaufte wieder das Essen, also die, wie sagt man das? Sag mal, Ram Gopal, du bist am Koch, was kauft man ein? Das Boga. Sie kaufte das Boga ein und dann kochte sie und da waren diese Sanyasis da, also die nie eine Frau angucken und so, aber diese Art von indischer Sanyasis. und Malati war da. Und dann zog sie sich den Sari extra tief und kam dann von der Küche, das war irgendwie so unglücklich, auf allen Knien und den Ellbogen so mit dem Plaid so raus. irgendwie ging das nur so zu tragen oder so. Jedenfalls kam sie da so merkwürdig längs gerobbt und hat dem Sannyasi das hingestellt, dann dem Sannyasi. Und Prabhupada sah sie so, wie sie da so längs robbte. Und sagte plötzlich mit großer Emotionalität. Prabhupada war sehr, sehr, hatte unglaubliche Emotionen. Also es war nicht eine emotionslose Persönlichkeit. Sagte, schaut euch diese westliche Frau an. Um mich zufriedenzustellen, würde sie sich die Kehle aufschlitzen. Und ich würde mir auch die Kehle aufschlitzen, um sie zufriedenzustellen. Tut das jetzt mal aus eurem kulturellen Kontext rausnehmen und einfach mal euch anschauen. Was Prabhupada sagte ist, sie tut alles für mich und ich tue auch alles für sie. Sie liebt mich so und ich liebe sie auch so. Das ist was sie sagt, was er sagt. Malati hörte das wieder so. Sie sagte, sie hätte jetzt kriegt jetzt gleich schon wieder eine, weil es sah wirklich strange aus. Nicht? Also nicht? Und nein, Prabhupada sagte so eine stand so zu der Beziehung. Ne? Sie tut alles für mich und ich tue alles für sie. Das ist, was Prabhupada sagte. In einer emotional geladenen Sprache. Ne? Und so habe ich Prabhupada, also haben Prabhupads weibliche Schülerin Prabhupada wahrgenommen. Ne? Natürlich, Prabhupada war in der Mut eines der Schulung gab. Ihr müsst verstehen, Prabhupada hatte nur 10 Jahre Zeit. So lange hat er, und er hat das die 10 Jahre vollgepackt, also jede Sekunde davon. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich komme halt aus diesem Ethos, aber ich sehe, die modernen Menschen sehen das nicht so. Wenn man die korrigiert und berichtigt, dann denken sie, man macht sie nicht aus irgendeinem Grunde. Ich kann das nicht verstehen, aber wenn ich Schülern sage, mach das doch nicht so, oder du musst jetzt an dieser Sache arbeiten, dann denken sie, ich mache sie nicht. Aber ich mache sie dann gerade, für mich ist ein Zeichen, ich mache sie dann besonders gerne, wenn ich was sage. Wenn ich nichts sage, oder nur, Haribol, ja, schön dich zu sehen, das ist für mich ein Zeichen, dass ich meilenweit entfernt bin von jemandem. Aber die modernen Menschen sehen das anders heute. Muss man konstatieren. Das sehe ich. Also ich muss mich auch anscheinend, ich muss mich jetzt auch da einstellen drauf. Ich kann nicht in der alten, in meiner Schule denken. Ne? Also das möchte ich auf diese Frage denken. Also dieses Thema mit der Malati. Stellt euch das nur mal vor. She slits her throat for me and I slit my throat for her. Kehle aufschlitzen heißt das in Deutsch. Eine emotionale Sprache, ich weiß. Aber das ist die Sprache der Liebe. Ne? Gut. Noch einmal, ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, Sadhanandis Aufschlag oder wie sagt man, Anschlag da zu studieren und zu sehen, wann ihr morgen teilnehmen könnt, in welcher Weise ihr teilnehmen könnt. Ihr seid herzlich eingeladen, natürlich, wisst ihr. Zum Chanten, ne? Also. Oder zu den Vorlesungen. Wir machen schöne Vorlesungen aus dem Bhajan Rahasya vom Bhaktivinoda Thakur. Schöne Nektarthemen drin. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.